Herzlich willkommen zum MSDN-Webcast Plattformübergreifende Datenintegration mit dem Open Data Protokoll. Mein Name ist Klaus Rohe. Ich arbeite bei Microsoft in der Developer Strategy Group im ISV-Team. Wir betreuen dort Independent Software Vendor, also Firmen, die selber Software entwickeln und zwar mit Microsoft Werkzeugen entwickeln und dann weiterverkaufen. Ich möchte Ihnen heute das Open Data Protokoll vorstellen und wie man es nutzen kann, um auf verschiedenen Plattformen und über das Internet Datenintegration zu betreiben. Dazu habe ich mir folgende Agenda überlegt. Wir werden anfangs kurz über Datenintegration reden, wie man das bis jetzt gemacht hat, welche Probleme da auftraten. Dann gibt es eine kurze Wiederholung des ADO.NET Entity Frameworks, weil das im Rahmen vom Open Data Protokoll eine Rolle spielt. Ich gehe kurz auf REST ein, also Representational State Transfer, die Architektur des Internets, die auch von Open Data Protokoll genutzt wird. Und dann werden wir detaillierter in das Open Data Protokoll einsteigen, was es bedeutet, was es anbietet und wie man Applikationen für das Open Data Protokoll entwickelt. Danach zeige ich Ihnen, was es heute alles schon gibt, also welche OData Produzenten es gibt und welche Konsumenten man schon nutzen kann. Zum Schluss eine Zusammenfassung und Hinweise auf weitere Informationen, wo Sie Ihr Wissen über das Open Data Protokoll vertiefen können. Wenn man sich anguckt, wie Datenintegration bis jetzt gelaufen ist, so hat man da üblicherweise Datenbankschnittstellen benutzt, wie zum Beispiel ODBC, JDBC, ADO.NET oder ADO, um auf die Daten zuzugreifen und diese dann in der Applikation zu nutzen und dann eventuell von der Applikation weiter zu verbreiten. Diese Protokolle, um auf die Datenbanken zuzugreifen, sind alle sehr gut etabliert. Sie haben nur, wenn man an Internet-Szenarien denkt, einen entscheidenden Nachteil. Es sind Binärprotokolle, sodass ich die üblicherweise nicht in internetweiten Szenarien nutzen kann, weil ich für diese Protokolle zum Beispiel bestimmte Ports öffnen muss, was aus Sicherheitsgründen nicht tragbar ist. Wo es bei Open Data im Großen drum geht, wird hier in dem Zitat aus dem Open Data Einführungsdokument sehr gut deutlich gemacht. Es gibt heutzutage Riesenmengen an Daten, es werden täglich mehr. Diese Daten sind aber meistens bis jetzt in sogenannten, ja, man sagt dazu Silos vergraben, dass man da nur von bestimmten Applikationen herankommt mit eventuell proprietären Protokollen oder teuren Konnektoren. Viele dieser Daten sind durchaus interessant, entweder für die Allgemeinheit oder sie Geschäftspartnern zur Verfügung zu stellen. Das ist aber eben heute nicht einfach möglich und meist auch sehr teuer und hier setzt eben das Open Data Protokoll an. Wie gesagt, das große Thema beim Open Data Protokoll ist Datenintegration über das Internet und damit auch plattformübergreifende Datenintegration für das Internet sind eben die heute bekannten Datenprogrammierschnittstellen wie ODBC, ADO.NET oder JDBC nicht brauchbar. Etabliert im Internet hat sich das HTTP-Protokoll. Es ist einfach gut verstanden. Man kann Ressourcen über URIs oder URLs gut adressieren. Und heute gängige Applikationsplattformen haben alle eine eingebaute HTTP-Unterstützung, sodass das wirklich dann eine sehr große Reichweite hat, wenn man darüber was anbietet. Weiter muss man sagen, dass es ideal wäre, wenn ich die Daten über URLs adressieren kann, selektieren kann, ähnlich wie das heute SQL gestattet und ich damit eine ähnliche Flexibilität beim Lesen und Ändern von Daten bekommen würde, wie man das von SQL gewohnt ist. Und das ist genau, was das Open Data Protocol bietet. Das Open Data Protocol ist entstanden aus einem internen Projekt bei Microsoft, das Astoria hieß. Das wurde dann freigegeben unter dem Namen ADO.NET Data Services, veränderte sich nochmal kurz, hieß dann WCF Data Services. Man hat gesehen, dass man mit diesen WCF Data Services eigentlich ein sehr allgemeines Problem gelöst hat. Und Microsoft hat sich entschlossen, dieses zu veröffentlichen und praktisch als Quasi-Standard zur Verfügung zu stellen. Und das heißt jetzt Open Data Protocol. Hier ist nochmal ein größeres Bild, wie das Open Data Protocol zu verstehen ist, in einem größeren Rahmen. Wir haben unten Datenquellen allgemeinerer Form. Das kann ein SQL-Server sein, das kann ein WebSphere-Application-Server sein, das können Kataloge von irgendwelchen Internetanbietern sein, das kann die SQL Azure Datenbank sein oder auch Applikationen auf Windows Azure, die alle bestimmte Daten unter bestimmten Sichten zur Verfügung stellen. Dann gibt es natürlich sehr viele Clients, die ein Interesse an solchen Daten haben, ob das jetzt ein klassischer Windows-Client ist, ob das ein Excel ist, ob das eine Java-Applikation ist oder auch mobile Endgeräte wie Windows Phone 7 oder iPhone. Alle haben heute gewisse Interessen daran, auf solche Daten zuzugreifen, was im Moment manchmal noch sehr schwierig ist, weil ich eben verschiedene Protokolle sprechen muss, um an diese Daten ranzukommen. Und hier setzt dann eben in der Mittelschicht, wie man auf dieser Folie sieht, das Open Data Protokoll an und bietet damit eine einheitliche Schnittstelle, um auf Daten aus verschiedenen Plattformen zuzugreifen. Bevor wir jetzt näher in das Open Data Protokoll einsteigen, möchte ich noch zwei Themen ansprechen. Kurze Wiederholung vom ADO.NET Entity Framework, weil es eben, wie gesagt, eine Rolle spielt im Rahmen von OData. Und noch kurz auf die REST-Architektur eingehen, weil Open Data Protokoll auch im Grunde eine REST-Architektur nutzt. Zur Wiederholung, das ADO.NET Entity Framework ist hier als Architektur, als Schichtenmodell dargestellt. Im Rahmen vom Open Data Protocol interessiert uns eigentlich nur die unterste Schicht, die sogenannte Core Entity Framework. Und darin sieht man drei Kästchen, die fangen unten an, das ist SSDL. Das ist die Store Schema Definition Language, das ist ein XML-Dialekt, der sozusagen die physische Speicherung der Daten beschreibt. Dann gibt es einen Mapper Schema Layer und darüber liegt der Conceptual Schema Definition Layer, der CSDL. Der CSDL beschreibt das konzeptionelle Datenmodell, was sehr stark an das Entity Relationship Modell angelegt ist. Und der Layer dazwischen, der MSL, der Mapping Schema Layer, beschreibt, wie das konzeptionelle Schema auf das physische Schema abgebildet wird. Und genau diese Techniken und Sprachen benutzt auch das Open Data Protocol, also diese XML-Dialekte, um die Daten zu beschreiben, um die Metadaten zu beschreiben, die über OData dann zur Verfügung stehen. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man mit Open Data Protocol arbeitet, dass das sehr stark sich an das Entity Framework anlehnt. Eine weitere Sache, die im Rahmen vom Open Data Protocol eine Rolle spielt, ist REST. REST bedeutet Representational State Transfer. Das ist kein Kommunikationsprotokoll. REST ist mehr das, was man als einen Architekturstil bezeichnen würde. Eingeführt wurde der Begriff durch Roy Fielding in seiner Doktorarbeit 2000, indem er die Architektur des Internets untersucht hat und vor allen Dingen untersucht hat, warum das Internet eigentlich so gut skalierbar ist und ähnliche Geschichten. Sie sehen hier auf der Folie einige Links, wo Sie auch die Originaldissertation einsehen können und weitere Erklärungen zu REST und dem Architekturstil auf der MSDM-Webseite. Rest besteht im Grunde aus drei fundamentalen Komponenten. Das sind einmal URIs, also Uniform Resource Identifiers, aus Ressourcen, die man ansprechen kann, lesen kann, verändern kann, und aus einer Menge von Operationen, einfachen Operationen. So, das zur Grundlage des Open Data Protokolls. Jetzt kommen wir zu Details über das Open Data Protokoll. Das Open Data Protokoll ist im Grunde eine REST-Schnittstelle für Daten oder, wie es da im Englischen schöner heißt, RESTful Interface for Data. Es benutzt das HTTP-Protokoll und nichts als das HTTP-Protokoll. Daten werden als Ressourcen betrachtet und die bestimmten HTTP-Methoden werden zum Arbeiten mit den Daten genutzt. Das hat den Vorteil, wenn ich HTTP nutze, kann ich bestehende Infrastruktur benutzen, wie Webserver, die mich beim Caching durch Proxys und ähnliche Techniken unterstützen. Ich habe eine einheitliche Syntax für URIs oder URLs. Jede Informationseinheit, die ich lesen oder verändern müsse, ist über eine URL ansprechbar. Und Open Data nutzt eine einfache und relativ flexible Syntax für das URL, um eben Ressourcen zu lesen oder zu verändern. Weiterhin, wie man das von einem System, was sich das Attribut REST verpasst, erwarten würde, kann ich verschiedene Inhaltstypen ansprechen und ich kann auch verschiedene Repräsentationen von Daten nutzen. Bei Open Data ist das zum Beispiel das Atom-Pub-Format, aber können auch Daten im JSON-Format dargestellt werden. Auf dieser Folie ist nochmal das Open Data Protokoll im Kontext von anderen Protokollen zu sehen, also setzt auf Atom-Pub, auf JSON, es wird XML benutzt, HTTP und das Ganze geht dann über TCP/IP. Und so ist das sehr gut in die heute bestehende und zukünftige Internetlandschaft eingepasst. Wenn man sich das zugrunde legende Datenmodell und die Operationen anguckt, dann sieht das wie folgt aus. Das Datenmodell ist im Grunde an das Entity-Relationship-Modell angelehnt. Entitäten sind Ressourcen und Assoziationen zwischen Ressourcen werden über Links abgebildet. Die Operationen, die das Open Data Protokoll bietet, werden über die HTTP-Methoden oder HTTP-Verben, wie man auch sagt, abgebildet. GET, HTTP-GET, um Ressourcen abzufragen. HTTP-POST, Ressourcen anlegen. HTTP-PUT, um Ressourcen zu verändern. Und HTTP-DELETE, um Ressourcen zu löschen. Man hat hier also Methoden, die man auch kurz als CRUD, Abkürzung, bezeichnet, also Create, Retrieve, Update und Delete. Das ist also die Operationssemantik, die vom Open Data Protokoll angeboten wird. Wenn ich denn einen Open Data Service habe, so stellt dieser Service ein sogenanntes Service-Dokument zur Verfügung. Dieses Service-Dokument ist sozusagen, bietet den Einstiegspunkt in den Service, um dann auf weitere Daten zuzugreifen. Das ist sozusagen die Wurzel des Services. Dieses Service-Dokument kann man mit einer ganz einfachen HTTP-Abfrage sich anzeigen lassen, zum Beispiel über den Internet Explorer. Das ist hier mal als Screenshot gezeigt. Da habe ich auf einen Beispielservice, der auf der OData-Webseite zur Verfügung steht, zugegriffen. Und was ich zurückkriege, ist ein Dokument im Atom-Pub-Format, was mir zeigt, wie dieser Service strukturiert ist, welche Daten da oder beziehungsweise Ressourcen, muss man jetzt korrekt sagen, wenn man über Rest redet, zur Verfügung stellen. Hier sind das Produkte, Kategorien und Supplier, also Lieferanten. Das kann ich mit jedem Browser abfragen und mir die Daten angucken. Um auf die Daten bzw. Ressourcen zuzugreifen, spezifiziert das Open Data Protokoll eine bestimmte URI-Syntax oder URI-Konvention. Das ist hier beispielhaft mal dargestellt. Ich habe der erste Teil hier, der wird als Service Root URI bezeichnet. Über die bekomme ich dann das Service Dokument. Danach folgen dann die Ressourcen, die ich also lesen oder verändern möchte. Das ist der sogenannte Resource Path. Und das sind hier die Produkte. Und dann kann ich optional noch Abfrage oder Englisch Query Options dranhängen, um zum Beispiel zu filtern, was hier gemacht wird in dem Beispiel. Da werden also alle Produkte gesucht oder gelesen, deren Preis kleiner als 3,5 in dem Fall Dollar ist. Also das ist eine Syntax, die auch schon ein bisschen an SQL erinnert, um dann Abfragen zu gestalten. Auf dieser Folie sehen wir weitere Beispiele für URI-Konventionen, wie man Entitäten anspricht, wie man einzelne Entitäten einspricht, wie man Links verfolgt und so weiter. Hier oben, ich will nur kurz auf die zweite Zeile im obersten Kästchen eingehen. Da kann ich zum Beispiel eine einzelne Entität angeben, indem ich in Klammern hinter der Entität den Primärschlüssel angebe. Unten, in dem Kästchen unten, sind Optionen für die Präsentation der Daten dargestellt. Also ich kann die Daten sortiert lesen mit Order By, wie man es auch vom SQL kennt. Ich kann Filter definieren. Ich kann definieren, wie ich pagen will, dass ich zum Beispiel nur die obersten 10 haben will, dass ich dann bestimmte Anzahl an Daten überspringen will. Und ich kann auch sagen, dass ich die Daten weiter expandieren will, falls es sich um komplexere Daten handelt. Optional kann ein Open Data Service ein sogenanntes Metadatendokument zur Verfügung stellen. Was aber sinnvoll ist, das zu tun. Und in diesem Metadatendokument werden sozusagen die Daten beschrieben, die dieser Service zur Verfügung stellt. Und in diesem Metadatendokument kommt jetzt wieder das Entity Framework ins Spiel, nämlich diese Metadaten sind im gleichen Format, was wir eben gesehen haben beim ADO.NET Entity Framework. Die werden nämlich in der Conceptual Data Specification Language dargestellt, also in dem XML-Dialekt, den das ADO.NET Entity Framework benutzt, um konzeptuelle Daten zu beschreiben. Wenn der Datenservice, der Open Data Service, ein Metadatendokument zur Verfügung stellt, dann kann ich das mit der Syntax, die in dem Beispiel unten in der URL dargestellt ist, indem ich an die Service Root $Metadata dranhänge und dann liefert mir der Service praktisch die Metadaten in dem eben dargestellten CDSL-Format. Hier ist mal ein Screenshot, wo ich mit dem Internet Explorer einen Beispielservice abgefragt hat und mir habe die Metadaten geben lassen. Und hier sieht man auch, wenn man das vergleicht mit den EDMX-Schemata, die man durch das Entity Framework erzeugt bekommt, dass das genau die Syntax ist, die auch im Entity Framework benutzt wird. Solche Metadaten kann dann zum Beispiel der Client nutzen, um daraus dann für seine Programmiersprache zum Beispiel Objekte zu generieren, Proxy-Objekte zu generieren, um dann transparent für den Programmierer auf den Open Data Service zuzugreifen. Ich werde Ihnen jetzt eine Demo zeigen, wie man nämlich mit Visual Studio 2010 einen solchen OData Service, also einen OData Produzenten, erstellt. Das ist mit Visual Studio relativ einfach, wie wir jetzt entsprechend sehen werden. Ich habe hier jetzt Visual Studio aufgemacht, in dem schon ein Projekt existiert. Dieses Projekt ist ein ASP.NET Projekt, ein einfaches ASP.NET Projekt. Ich habe in dem ASP.NET Projekt schon einen Entity Framework Eintrag angelegt. Das ist eine einfache Tabelle in einer Datenbank, über die ich auf das Entity Framework zugreife. Diese Tabelle zeigt mir Abkürzungen und deren Bedeutung an, und diese Tabelle möchte ich jetzt die Daten in dieser Tabelle als Open Data Service zur Verfügung stellen. Soweit habe ich das schon vorbereitet, also das ist unabdingbar. Man muss ein Webprojekt unter Visual Studio anlegen, dann die Daten, auf die man zugreifen möchte, muss man ein Entity Modell für erstellen, und dann kann man hingehen und einen Service definieren, einen Open Data Service, der diese über das Open Data Protokoll zur Verfügung stellt. Um das zu tun, gehe ich auf mein Projekt und füge ein neues Item hinzu, was sie mir dann anbietet, ist das, und das ist genau ein Open Data Service. Das nennt sich WCS Data Service. Ich lasse den Namen jetzt mal so und ich sage jetzt einfach Add, und dann wird Visual Studio mir den entsprechenden Code erzeugen. Das ist jetzt noch nicht kompilierbar, wie man hier sieht. Hier drüber, über diesen Generic Data Service, ist eine generische Klasse. Der muss ich jetzt noch den entsprechenden Datentypen verpassen, und zwar der aus dem Entity Framework kommt. Wenn ich hier reingucke in den Code, den mir das Entity Framework generiert hat für diese Akronym- oder Abkürzungstabelle, dann ist das der Code hier. Den werde ich jetzt entsprechend kopieren, den Namen, und dann hier einsetzen, da wo dieser Kommentar ist. So, das hat er auch angenommen. Das ist schon der erste Schritt, um diese Daten als Open Data Service zur Verfügung zu stellen. Das nächste, was ich jetzt machen muss, ist, dass ich die Daten auch zugriffsberechtigt mache. Und dafür sind hier schon Code Snippets eingeführt als Kommentarzeilen, und ich will das jetzt einfach machen, dass ich die Daten lesbar mache, für alle lesbar machen, und das ist hier, das kommentiere ich jetzt aus, und damit ich keinen Fehler kriege, schreibe ich hier einfach Stern rein, dann brauche ich den Namen nicht zu merken. Und werde das Projekt jetzt kompilieren und im Debugger starten. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Fehlermeldung. Nein, er hat mir hier jetzt den ASP.NET Development Server gestartet und zeigt mir jetzt auch sofort das sogenannte Service Root Dokument. Das ist das Akronym, und damit kann ich jetzt auf diese Daten zugreifen über das Open Data Protokoll. Ich kann natürlich jetzt noch mehr machen. Ich kann jetzt, wenn ich hier reingehe, kann ich gucken, ob ich auch die Metadaten lesen kann. Das sollte auch gehen, und Sie sehen hier, liefert er mir das Metadaten-Dokument zurück. Und hier werden eben die Daten im Dialekt des ADO.NET CSDL-Schemas beschrieben. Also ich habe hier ein Property-Akronym, das ist ein String, die Bedeutung. Ich habe einen Property-Name AI, das ist praktisch der Schlüssel. Der hat den Datentyp Integer 32. Und da sehen Sie, das ist also das Metadatendokument und das könnte jetzt zum Beispiel ein Client nehmen, um daraus entsprechende Klassenbeschreibungen zu generieren. So, ich gehe mal zurück. Jetzt gibt er mir also alle Akronyme zurück, die in der Tabelle sind. Die kann jetzt der Internet Explorer nicht anzeigen. Aber ich kann jetzt Folgendes machen und kann sagen, er soll mir den Quellcode anzeigen. Und da sieht man dann, was dieses Dokument beinhaltet. Das ist also ein XML-Dokument, das jetzt für jede Eintrag in der Tabelle einen Content-Knoten sozusagen enthält. Und das wird hier geschrieben, kann ich jetzt durchgehen. Hier nehme ich zum Beispiel, das markiere ich, das ist so ein Akronym-Element. Ich habe hier den Schlüssel, der ist in dem Fall 575. Ich habe hier dann einen weiteren Eintrag, der heißt PDE, das ist die Abkürzung. Das ist das Feld Akronym in der Tabelle und dann habe ich die Bedeutung, Meaning, und die ist hier enthalten. Das ist also das, was der Service mir bei einer Abfrage zurückliefert. In dem Fall sind das sozusagen alle Akronyme, die in der Tabelle enthalten sind. Ich könnte das jetzt aber auch noch filtern, dass ich sage, er soll mir nur die Top 20 zurückgeben oder auch die, die mit A anfangen und Ähnliches. Im Prinzip ist jetzt also der Open Data Service fertig. Er stellt eine Tabelle zur Verfügung. Und ich kann da jetzt von allen Clients, die das Open Data Protokoll sprechen, darauf zugreifen. Man kann dann natürlich auch wesentlich komplexere Datenmodelle mit bekannt machen. Wichtig ist nur, ich muss vorher, wenn ich mit .NET arbeite, ein Entity-Modell erstellt haben, kann dann den Service-Rahmen erzeugen, den Code-Rahmen erzeugen und kann dann die entsprechenden Entitäten bekannt machen. Und dann kann ich das Ganze auch schon über das HTTP-Protokoll entsprechend abfragen bzw. verändern. Hier sehen Sie also, dass es mit Visual Studio 2010 sehr einfach ist, unter .NET Daten als Open Data Service bereitzustellen. Man braucht da nicht unbedingt Datenbanken zu. Es gibt auch die Möglichkeiten, reine Objektdaten über das Entity Framework zur Verfügung zu stellen und so weiter, sodass ich auch nicht darauf beschränkt bin, auf relationale Datenbanken, wenn ich Daten über OData verfügbar machen will. Gut, wir gehen jetzt mal weiter in meinem Vortrag. Ich werde jetzt Visual Studio verlassen. Jetzt haben wir ja gesehen, dass man mit Visual Studio 2010 und dem .NET Framework 4 Daten auf relativ einfache Weise mithilfe des Open Data Protokolls internetweit und plattformübergreifend zur Verfügung stellen kann. Ich möchte jetzt im Folgenden darauf eingehen, welche existierenden Open Data Produzenten es schon gibt und welche Konsumenten man schon nutzen kann. Die ersten, die ich hier aufführen wollte, ist zum Beispiel SharePoint 2010. Auch SharePoint 2010 hat die Möglichkeit, Daten im Open Data Protokollformat zur Verfügung zu stellen, sodass ich dann von allen Applikationsplattformen, die Open Data unterstützen, auf SharePoint zugreifen kann. Eine weitere Plattform, nicht im Microsoft-Umfeld, die das Open Data Protokoll schon nutzt, ist IBM WebSphere Extreme Scale. Dort ist auch schon Open Data implementiert, sodass ich auch aus dieser Plattform Daten mit Hilfe von OData herausziehen kann. Weiter natürlich Microsoft SQL Azure hat die Möglichkeit, Daten über das Open Data Protokoll zur Verfügung zu stellen. Da wir gerade bei Azure sind, das Windows Azure Table Storage System hat auch die Möglichkeit, Daten als Open Data im Open Data Format zur Verfügung zu stellen, weiterhin die SQL Server Reporting Services in SQL Server 2008 R2 sind auch über Open Data ansprechbar. Das Produkt Microsoft Dynamics CRM 2011 hat auch die Möglichkeit, Daten über OData abzufragen, sodass ich dann auch einfach von anderen Plattformen auf Microsoft Dynamics zugreifen kann. Weitere OData-Produzenten sind zum Beispiel Facebook Insights, die eine OData-Schnittstelle bereitstellen, um dort Daten abzufragen und auszuwerten. eBay bietet etwas an. Netflix bietet seinen Katalog über OData an. Ich habe dann die Möglichkeit, zum Beispiel den Katalog in meine Plattform zu integrieren und meinen Kunden dadurch erweiterte Services zu bieten. Ein großer Weinversand in USA, wein.com, ist gerade dabei, das Ganze zu implementieren, dass man den kompletten Weinkatalog, den wein.com hat, über OData abfragen kann und integrieren kann in seine Applikation. Das Ganze ist im Moment im Beta-Stadium und man kann sich da als Entwickler registrieren und da auch Testapplikationen für entwickeln. Nicht zu vergessen ist, was jetzt neu kommt, ist das sogenannte SAP Gateway 1.0, basiert auf dem Open Data Protokoll, und SAP stellt für dieses Gateway auf der Basis von OData auch verschiedene Entwicklungsunterstützungen bereit, zum Beispiel für Visual Studio, für die Apple-Entwicklungsumgebung Xcode und für BlackBerry unter Eclipse. Alle diese Entwicklungsumgebungen nutzen dann das Open Data Protokoll, um über das SAP Gateway 1.0 auf SAP-Daten zuzugreifen. Unter dem folgenden Link, den Sie da unten sehen, finden Sie dann nähere und detailliertere Angaben zu Open Data und SAP. Es gibt noch eine ganze Reihe an Datenproduzenten für OData im öffentlichen Bereich, die im Moment hauptsächlich in Nordamerika zu finden sind. Da ist einer, der heißt VanGuide. Das ist eine Sammlung von Daten für die Stadt Vancouver, wo zum Beispiel verzeichnet ist, wo man Krankenhäuser findet, bestimmte Bildungseinrichtungen und so weiter. Die Parkplätze werden darüber zur Verfügung gestellt. Die Stadt Edmonton hat etwas Ähnliches implementiert, um Daten, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden, über OData zugreifbar zu machen. Man kann dann auch sehr einfach Applikationen für iPhone und Windows Phone entwickeln, wo man diese Daten mit angucken kann. Und es läuft in USA eine Open Data Government Initiative, wo man allgemein dann spezifiziert, wie man Daten, die die Regierung zur Verfügung stellen würde, über dieses Protokoll Interessenten anbieten möchte. Soweit zu den OData-Produzenten, also den Institutionen und Produkten, die Daten im OData-Format zur Verfügung stellen. Und das reicht natürlich nicht. Man will ja auch auf solche Daten zugreifen. Da braucht man die entsprechenden Konsumenten oder Clients zu. Da gibt es einmal den OData Explorer. Das ist ein Produkt, was bei Microsoft zur Verfügung gestellt wird, was auf Silverlight beruht. Nicht zu vergessen ist, dass ich die Erweiterung von Excel Power Pivot, dass ich die nutzen kann. Die kann direkt aus Power Pivot, kann ich direkt OData URLs ansprechen und in Excel reinladen. Das wird unterstützt. Und im Visual Studio, das ist ein zusätzliches Tool, was es kostenlos gibt, ein Plugin für Visual Studio, wo ich dann direkt auch Daten, die als OData zur Verfügung stellen, darstellen kann, also sozusagen visualisieren kann, kriegt da ähnliche Bilder dann angezeigt, wie sie mir da auch das Open, wie das Entity Framework zur Verfügung stellt. Hier ist eine Tabelle von den Open Data SDKs, die es mittlerweile gibt, das ist auch alles von der Webseite odata.org. Das ist sehr dynamisch im Moment, also man sollte da mal immer wieder drauf gucken, weil sich das doch schnell verändert, dass da zusätzliche Sachen zukommen. Es gibt also da ein Kit für Java, wo man Consumer mitentwickeln kann. Hier in der Tabelle ist unterschieden nach Consumer und Producer. Das heißt also, wenn Producer da sind, kann ich da auch OData Server mit implementieren. Ein Produkt, was ich Ihnen gleich auch noch als Demo vorstellen, ist OData4j. Da kann ich sowohl Consumer als Producer mit implementieren für Java. Es gibt einen OData Client für Objective-C, wo ich also auch OData Clients für iPhone, iPad, Apple mitentwickeln kann. Natürlich JavaScript darf man auch nicht vergessen. Eine JavaScript Client Library, um OData Daten anzuzapfen. PHP gibt es ein Entwicklungskit für den Client. Natürlich das Ganze für Windows Phone in C-Sharp und Visual Basic.NET als Client natürlich. Ruby hat ein Kit, um, wie heißt es, rein Clients anzusprechen. Und dann gibt es OData on Rails. Da kann ich mit unter Ruby sowohl OData Consumer als auch OData Producer mit implementieren. Wie gesagt, die Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig für alle Zeiten, weil da ständig neue Sachen zukommen und man kann die auf der Open Data Webseite sich angucken. Da sind dann auch die Links, wo man die entsprechenden Software Development Kits runterladen kann. Was ich Ihnen jetzt mal vorführen wollte, ist eben, dass ich einen OData Producer, also einen Server, der Daten im Open Data Format anbietet, vorstelle, der nicht mit .NET implementiert wurde, sondern mit Java und zwar mit dem SDK OData4j. Was dieser kleine Server, das ist ein kleiner Standalone Server, im Grunde macht, ist, dass er Daten zur Verfügung stellt, die seinen Programmkontext sozusagen beschreiben. Er zeigt also an, welche Umgebungsvariablen in seiner Ausführungsumgebung definiert sind, welche Dateien es im Ausführungsverzeichnis gibt. Er stellt Informationen über Threads zur Verfügung, die in seinem Prozess laufen, und er zeigt auch noch an, welche Java-Systemattribute er definiert hat. Die Service Route von diesem Prozess ist unten aufgeführt. Was ich jetzt machen werde, ich werde den Server starten und Ihnen dann zeigen, wie man aus .NET auf diesen Server zugreifen kann. So, ich habe hier jetzt den Java-Server gestartet. Der ist also hochgefahren, ist eine kleine Konsolenapplikation, der ist mit der Java Standard Edition entwickelt worden und der Server, das sieht man jetzt hier, ist unter dem Port 8887 auf Localhost verfügbar. Um Ihnen zu zeigen, dass da wirklich was ist, werde ich diesen Server jetzt mal über den Internet Explorer ansprechen. Und Sie sehen, hier ist das Service Root Dokument des Services und da gibt es also Informationen über Threads, Files, System Properties und auch Umgebungsvariablen. Wenn ich jetzt wieder auf die Konsole des kleinen Java-Servers gehe, sehe ich, dass ich hier eine Abfrage gemacht habe an das Service Root Dokument. Der Java-Server ist so programmiert, dass er alle Abfragen auf der Konsole mitprotokolliert. Und natürlich kann ich den jetzt auch von Visual Studio aus ansprechen, um praktisch einen .NET-Client zu bauen, der diesen Server dann nutzt, beziehungsweise die Daten nutzt, die von diesem Server zur Verfügung gestellt werden. Dazu habe ich schon mal eine kleine Konsolen-Applikation unter Visual Studio initiiert, also praktisch das Projekt angelegt. Was ich jetzt machen muss, um auf den OData Server zuzugreifen, ist, ich muss eine Service-Referenz anfügen. Und zwar muss ich ihm dazu die Service Root URL geben. Ich lasse das mal als Service Referenz so den Namen bestehen. Man kann da auch natürlich sinnvollere Namen eingeben, wenn man eine Applikation entwickelt. Wenn ich auf OK drücke, werden dann automatisch für diesen OData Service die entsprechenden Proxy-Klassen unter .NET generiert. So, erledigt jetzt. Das ist jetzt der Vorführ. Hier ist die So, ich mache das Ganze nochmal, füge eine Service-Referenz hinzu, das ist die Service-Referenz. So, das war dadurch passiert, das war ein Vorführeffekt, aber ein sinnvoller Vorführeffekt, weil ich noch mit dem Internet Explorer auf die Metadaten zugegriffen habe und der Port offensichtlich blockiert war. Jetzt hat er mir hier die Service-Referenz erzeugt. Das kann ich mir mal im .NET Object Explorer angucken. Da ist also ein neuer Namensraum entstanden, den ich hier im Programm dann natürlich auch brauche. So, den werde ich bekannt machen. Und der eigentliche Container, wo ich dann den Service Request drin absetzen muss, das ist die Klasse Container. Und das werden wir jetzt mal programmieren, damit ich mir da von diesem einfachen .NET Client Informationen anzeigen lasse. Das erste, was ich mal brauche, ist, damit, wenn ich die Konsolenapplikation starte, dass die sich nicht sofort verabschiedet. Deshalb füge ich hier unten mal ein Read Key ein. So. Was wir auch brauchen, ist eine URI-Klasse, die wir Service Root nennen. Das ist New URI. Und die greift auf den Service zu. Diese URI brauche ich, um eben auf den Service zuzugreifen. Der Service selber ist der Zugriff auf den Service ist in der Klasse Container. Gekapselt und die kriegt als Parameter für den Konstruktor die URI Service Root verpasst. So, damit bin ich praktisch in der Wurzel des Services und jetzt möchte ich natürlich noch etwas auflisten, mir Daten holen und da gehe ich mal darauf auf die Umgebungsvariablen los, die dieser Serverprozess besitzt. Ich nenne die mal einfach nvars. Und das kann ich jetzt über, da ist ein kleiner Tippfehler, das kann ich jetzt über Link machen. Link ist ja mit .NET 3.5 eingeführt worden und über Link kann ich jetzt auch den Service abfragen und mir Daten auslesen. Das ist also sehr bequem, wenn man sich mit Link und .NET auskennt. Ich mache hier nval in und Service hat dann entsprechende Entity-Typen, zum Beispiel Environment Variables. So, und die möchte ich natürlich geordnet haben. Enver hat ein Attribut Key, das ist im Grunde der Name dieser Environment war, und danach möchte ich die ordnen und da muss ich noch das Select rein. So. Jetzt möchte ich die Daten lesen und auf dem Bildschirm darstellen. Das mache ich in einer For-Each-Schleife. Was ich da hole, sind Environment Variables vom Typ, ich nenne die kurz EV, die sind in der Collection Envars. Okay, und das ist ja nicht so gut mit der geringen Auflösung, die ich hier beim Webcast für den Bildschirm benutzen kann, aber es geht schon. Die gebe ich jetzt auf der Konsole aus mit Console WriteLine. Und dann ist das EV Key, Name der Variablen. EV.value, das ist dann sozusagen der Wert der Umgebungsvariable. Das wird in Position. Machen wir noch einen Tab dazwischen. 1 aus. So, und falls ich jetzt alles richtig gemacht habe und der Vorführeffekt nicht zuschlägt, sollte ich beim Debuggen jetzt eine Liste der Umgebungsvariablen dieses Java-Prozesses sehen. Ich starte mal in 5. Da ist eine Exception. Das war auch ein Fehler, da habe ich falsch Cut und Paste gemacht. Da muss ich diese URI rein. Genau. So. Nochmal starten. Und da läuft es jetzt. Ich habe also die richtige URI eingegeben und was er mir jetzt macht, er zeigt mir alle Umgebungsvariablen an, die für diesen Java-Prozess, also den Java-Server-Prozess, den ich da gestartet habe, definiert sind. Da ist zum Beispiel Windows Directory, da ist Anzahl der Prozessoren, die meine Maschine hat, die Fahrterweiterungen, Programmfile, also wirklich kann da alles aussehen. Das ist nur ein Beispiel, das man nutzen kann, ohne groß auf Datenbanken zuzugreifen, also um zu zeigen, dass man auch mit diesem OData4J OData Server implementieren kann. Das Programm selber ist bei dem OData4J SDK dabei. Ich habe das etwas modifiziert, dass es hier läuft. Wer das haben möchte, kann mir E-Mail schicken. Ich werde es ihm dann zur Verfügung stellen. Also auch hier sieht man, sobald ich OData Services zur Verfügung habe, ist es relativ einfach, mit .NET Applikationen zu schreiben, die als Client diese OData Services nutzen. Hier ist es einfach ein einfacher Java-Prozess. So, das war jetzt die Darstellung, wie man praktisch .NET und Java über OData zusammenführen kann. Ich habe das Ganze jetzt gestoppt. Hier ist nochmal der Prozess, das Directory, wo der Prozess gestartet wurde und die eigentliche Source von dem Prozess, Entschuldigung, befindet sich in dem Java Source File in Memory Producer Example.java. Das ist der Prozess, den ich starte, und der nutzt noch ein paar zusätzliche Hilfsklassen, die auch in dem SDK dabei sind, und dann kann man das unter Java kompilieren und starten. Soweit zu OData und Java. So, wir haben jetzt gesehen, wie man mit .NET und Visual Studio 2010 OData Server implementiert und wie man auch OData Clients mit .NET implementiert. Ich habe beispielhaft auch gezeigt, wie man mit Java OData Server implementiert. Das geht natürlich nicht nur mit Java, das können Sie auch, wie Sie gesehen haben, in der Tabelle zu den SDKs, dass es da auch für PHP und andere Plattformen entsprechende Werkzeuge gibt, um OData zu nutzen. Das heißt, OData ist nicht beschränkt auf .NET und Java, sondern Sie können auch Plattformen wie PHP, Apple und ähnliche Sachen integrieren. Man kann also zusammenfassen, dass OData schon eine recht ausgereifte Sache ist. Es basiert auf ausgereiften Architekturen, Protokollen, Formaten und Softwaretechnologien. Die Architektur, die genutzt wird, ist REST. Das Protokoll ist HTTP, auch etabliert. Die Datenformate, die verfügbar sind über OData, ist Atom, Pub oder JSON. Und die Technologien im .NET-Bereich, auf die sie aufsetzen, ist Windows Communication Foundation und das ADO.NET Entity Framework. Auch alles etablierte Software-Technologien. Weiter ist zu sagen, dass OData exzellente Interoperabilitätseigenschaften hat. Wir haben an der Tabelle der SDKs gesehen, dass es für viele gängige Applikationsentwicklungsplattformen SDKs gibt, für die Client-Entwicklung, aber auch um OData Server zu implementieren. Weiter ist gezeigt worden, dass es große Interesse im öffentlichen und kommerziellen Bereich gibt, um OData zu nutzen, um Daten, die für die Allgemeinheit interessant sind oder Daten, die aus kommerziellen Gründen interessant sind, zur Verfügung zu stellen. Ein Beispiel im kommerziellen Bereich ist eben, dass ich Daten zur Verfügung stellen kann als kommerzieller Anbieter, dass mein Katalog in andere Applikationen integriert werden kann. Das ist nur ein Beispiel, wo man OData für nutzen kann. Und wenn man weiter denkt, das Ganze, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass OData das Potenzial hat, in Zukunft das ODBC des World Wide Web zu werden. ODBC war ja auch die erste generelle allgemeine Schnittstelle zu relationalen Datenbanken, die man von verschiedensten Plattformen aus nutzen konnte. Wer weiter mit dem Thema arbeiten möchte und vertieft einsteigen will, der findet entsprechende Informationen, die auf dieser Folie zu sehen sind. Als erstes ist zu nennen die Open Data Webseite. Da sind sehr viele Informationen, alles was ich heute gezeigt habe über die SDKs, die neuen SDKs, die es gibt, sind da zu finden. Es gibt dort Beispielservices, die man aufrufen kann. Es gibt detaillierte Beschreibungen, wie das Protokoll funktioniert, wie die URI-Konventionen sind und ähnliche Geschichten. Also das ist nicht nur für Leute interessant, die Open Data Clients oder Server implementieren wollen, sondern auch interessant für die Leute, die eventuell neue SDKs implementieren wollen, zum Beispiel für Python, wo es noch kein SDK für gibt, aber was durchaus nicht schwierig sein sollte, das auch zu konstruieren. Literatur gibt es auch schon in dem Bereich. Da ist das eine Buch zu nennen von Julia Lehrmann, nennt sich Programming Entity Framework. Da ist in Kapitel 17, das sieht vom Titel zwar nicht so aus, wenn es damit zu tun hätte, aber heißt Using Entity Objects in WCF Services. Da geht es ums Open Data Protokoll. Ein Buch, was gerade im entstehen ist und wo man auch schon drauf zugreifen kann, unter der sogenannten Rough Cuts Edition, ist von Chris Sells, nennt sich Programming Data, und da geht explizit Kapitel 4, geht auf das Open Data Protokoll an. Und es ist auch noch eine ganze Menge auf den Microsoft-Webseiten und allgemein im Internet mittlerweile zu Open Data zu finden. So, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben einiges mitgenommen zum Thema OData, um das dann auch sinnvoll in Ihre Applikationen einzubinden. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache zu MSDN und MSDN Webcasts und wo Sie auch noch interessante Webcasts zu anderen Themen aus dem Microsoft-Umfeld finden. Also auf Wiedersehen und bis demnächst.